Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ja, ich habe euch diesen Mann mitgebracht. Statistische Frage am Anfang einfach für mich. Gibt es Menschen, die alle Menschen in Deutschland noch kennen? Meine Frage an euch, wer weiß, wer das ist? Ihr sollt nicht reinrufen, sondern vielleicht könnt ihr euch einfach mal melden, wer weiß, wer das ist. Okay, gibt manche, die sich zögerlich gemeldet haben, andere, die gezögert und dann sich doch nicht gemeldet haben. Also dieser Mann ist Jürgen Klopp. Und Jürgen Klopp war mal eine Zeit, sehr erfolgreiche Zeit, bei Borussia Dortmund Trainer. Und er wurde dann Trainer des FC Liverpool. Und in den letzten Monaten hat er eine ganz dramatische Wendung hingelegt, weil er jetzt verantwortlich ist bei RB Leipzig oder überhaupt diesen Red Bull Fußballkonzern und so. Naja, ich will heute nicht über Jürgen Klopp predigen, aber ich will ein Zitat an den Anfang stellen, was Jürgen Klopp gesagt hat bei seiner ersten Pressekonferenz, die er gegeben hat, als er in Liverpool neuer Trainer wurde. Und da hat Jürgen Klopp folgenden Satz gesagt, er hat gesagt, "We have to change from doubters to believers." We have to change from doubters to believers. Wir müssen eine Veränderung hinlegen, aus den Zweifelnden müssen Glaubende werden. Wenn wir hier was erreichen wollen miteinander, dann müssen aus den Zweifelnden Glaubende werden. Und was dann passiert ist in Liverpool in den nächsten Jahren, ist Geschichte, wer das, könnt ihr heute Nachmittag nachrecherchieren und so, aber es ist keine Jürgen Klopp-Predigt. Das ist ja die Frage, was ist das Glaube? Ja? Vielleicht sagst du ja, von Zweifeln zum Glauben, zu Glaubenden werden, also Glaube, ich glaube, das ist mein Ding, das ist meine Identität, ich bin ein Gläubiger schon seit ich denken kann, Glaube steht für mich nicht außer Frage, ich stehe fest im Glauben. Vielleicht sagst du ja, Glaube, das war mal in meinem Leben. Und irgendwie ist mir das, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, irgendwie abhanden gekommen. Also ich weiß gar nicht mehr durch was und warum, aber es ist tatsächlich so ausgeschlichen in meinem Leben. Ich habe es selber gar nicht richtig gemerkt. Und die Menschen um mich herum sowieso nicht. Die haben das bis heute noch nicht gemerkt, dass ich viel mehr Dauerer als Believer bin, viel mehr Zweifelnder als Glaubender. Mein Glaube hat Risse und ja, ich bin eigentlich nicht richtig sicher, wenn du mich heute fragen würdest, was ich glaube und ob ich glaube. Vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und sagst, also Glaube, weder ist das noch war das mal. Ich kann eigentlich mit Glauben nicht so richtig was anfangen. Und ich bin heute hier, weil meine Mama gesagt hat, dass es gut ist, wenn ich mal wieder in den Gottesdienst gehe oder weil meine Frau will, dass ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe oder whatever. Ja. Was ist eigentlich mit diesem Glaube? Und ich habe uns heute Morgen einen ganz kurzen Abschnitt mitgebracht aus dem Hebräerbrief, ein Stück aus der Bibel, wo es darum geht, was ist eigentlich Glaube? Und ich will euch in diesen Satz mit hineinnehmen und wir wollen hineingucken, okay, was können wir über Glaube lernen von diesen Menschen und aus diesem Brief, von diesen Menschen, die diesen Brief geschickt bekommen haben. Also ganz kurze Einordnung, die Menschen, die diesen Hebräerbrief geschickt bekommen, die haben ziemlich heftige Glaubenszweifel. Und es kommt ziemlich viel durcheinander in ihrem Leben. Und dann bekommen sie diesen Brief und in diesem Brief geht es ganz stark zentral darum, gebt euren Glauben nicht auf. Haltet an eurem Glauben fest. Okay, was wir von den Menschen lernen können, werden wir heute miteinander entdecken. Und ein ganz, ganz zentraler Vers über Glaube in der Bibel ist dieser, ganz am Anfang von Hebräer 11. Da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist also Glaube. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Vielleicht sagst du jetzt, eine feste Zuversicht. Also wenn Glaube eine feste Zuversicht ist, ja, dann kann ich einpacken. Weil ich meine, guck mal in diese Welt. Was gibt mir da Zuversicht? Kai, guck mal in mein Leben. Was soll mir da Zuversicht geben? Also wenn der Glaube eine feste Zuversicht ist, dann bin ich raus. Die Herausforderung bei diesem Text ist, ihn zu übersetzen. Ich habe zum Glück Kolleginnen und Kollegen, die Griechisch unterrichten, und bin deshalb zu meinem Chef gegangen, dem Direktor des Johanneums, der Griechisch unterrichtet, und habe gesagt, oh, ich lese diesen Vers und ich werde nicht richtig schlau aus. Ich weiß nicht, wie ich den übersetzen kann. Ich predige über Hebräer 11,1 und dann sagt er, Hebräer 11,1, ja, das ist quasi nicht zu übersetzen. Den kann man quasi nicht übersetzen. Und ich dachte, na toll. Also wenn der Experte für Griechisch mir sagt, den kann man quasi nicht übersetzen, dann habe ich ein ernstes Problem. Herausfordernd ist vor allem dieses Wort Zuversicht. Da steht im Griechischen das Wort Hypostasis. Und das ist deshalb schwer zu übersetzen, weil es kommt nur 5-mal im Neuen Testament vor. Das macht es schon schwierig, das zu übersetzen, weil je häufiger ein Wort vorkommt, desto einfacher kann man es übersetzen, weil man mehrere Bezüge hat und ahnt, so was damit insgesamt gemeint ist. Das Wort Hypostasis kommt aber nur 5-mal vor im griechischen Neuen Testament. Und dann kommt dieses Wort ursprünglich noch aus der griechischen Philosophie. Und je nachdem, wo wir hineinschauen, in auch andere Bibelübersetzungen, merken wir, ja, die tun sich alle schwer damit und es wird ganz unterschiedlich übersetzt. Zum Beispiel, unser Glaube ist eine Wirklichkeit. Das trifft es sehr stark, was die Griechen eigentlich meinen. Das Hypostasis, ich liebe Etymologie, also die Wissenschaft von der Wortherkunft, also woher kommen eigentlich Worte. Und in der griechischen Philosophie, dieses Hypostasis, das meint eigentlich, das, was am Ende übrig bleibt, wenn eine Flüssigkeit verdampft. Also das, was sich absetzt am Grund. Also wenn ich jetzt eine Flüssigkeit habe und die mit der Zeit über viele Wochen oder Monate oder Jahre steht und sich auflöst, diese Flüssigkeit, das ist, was dann am Ende übrig bleibt. Jetzt würdet ihr vielleicht sagen, ja, aber was bleibt denn da übrig? Kalk. Also ihr Münchner scheint euch auszukennen mit Kalk. Ja. Also da ist etwas, das sieht man erstmal nicht, aber es ist doch da. Und wenn alles weg ist, dann bleibt etwas übrig. Und das ist sogar ziemlich fest. Ja? Also das ist ziemlich hart, dieser Kalk im Wasserkocher oder so. Das ist Hypostasis. Das ist eigentlich das, was die Griechen dahinter meinen. So. Das heißt, eigentlich sagt dieser Vers, der Glaube ist der Bodensatz unserer Hoffnung. Also vielleicht guckst du deinen Glauben an, dein Leben an und sagst, der ist ja gar nichts. Ja, also ist gar nichts übrig, ist gar nichts da. Und dann geht unser Leben ganz unterschiedlich. Ja, also in unserem Leben kommen Sätze, die uns irgendwie verletzen. Unser Leben hat Krisen, die uns mächtig durcheinander schütteln. Irgendwelche Krankheiten, die alles auf den Kopf stellen. Irgendeine Trennung in deinem Leben, die dich ins Bodenlose stürzen lässt. Was auch immer in deinem Leben passiert. Ganz viele verschiedene Dinge, wo du sagen würdest vielleicht, naja, also deshalb habe ich kein Glauben mehr. Ich zweifle an der Welt, ich verzweifle an den Fragen und ich verzweifle an mir. Und da ist nichts. Aber das, was sich am Ende auf dem Boden abgesetzt hat, da sagt die Bibel, das ist der Glaube. Der Glaube ist das Kleine, was am Ende übrig bleibt, wenn unsere Hoffnung vorbei ist. Wenn das Gefühl nicht mehr da ist. Der Glaube ist der Bodensatz unserer Hoffnung. Ich habe euch allen so ein kleines Stück Bodensatz unter den Stuhl gelegt. Ihr dürft das jetzt mal nach vorne nehmen. Bei manchen ist es größer, bei anderen ist es kleiner. Der Glaube ist der Bodensatz unserer Hoffnung, sagt der Hebräerbrief. Das, was dauerhaft Bestand hat, das, was am Ende übrig bleibt. Wenn die Krisen in deinem Leben durch dein Leben durchgegangen sind, das, was dich am Ende noch sagen lässt, Gott, ich weiß nicht, wo du bist. Und Gott, ich verstehe dich nicht. Aber was dich doch immer noch mit Gott reden lässt. Glaube ist das, was wir bei Jesus am Ende am Kreuz sehen. In diesem verrückten Satz, in dem er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wenn Gott nicht da wäre, dann müsste er es ja nicht sagen. Aber da ist ein Bodensatz noch da, wo er sagt, ich glaube, dass du bist nicht da, aber doch irgendwie, da ist noch was übrig geblieben. Glaube ist der Bodensatz unserer Hoffnung. Man kann dieses Wort mit ganz vielem übersetzen. Aber es tut mir leid, lieber Luther, eigentlich nicht mit Zuversicht. Weil Zuversicht ist sowas Persönliches. Ist so eine persönliche Überzeugung, eine persönliche Einstellung. Und das, was am Ende übrig bleibt, liegt aber nicht an mir persönlich, sondern das ist das, was übrig geblieben ist. Ich habe euch drei Sätze mitgebracht heute, die wir beten können im Laufe dieser Predigt. Und der erste Satz ist, Jesus, lass mich den Bodensatz meiner Hoffnung sehen. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ja, also die Krise, die geht krass durch mein Leben. Angesichts dessen, was ich sehe, angesichts meiner Vergangenheit, vielleicht angesichts meiner Gegenwart, angesichts meiner fragwürdigen Zukunft, angesichts meines eigenen Lebens oder angesichts des Lebens von den Menschen, die ich begleite, angesichts meiner Kinder, angesichts meiner Eltern, angesichts dieser weltpolitischen Situation, in der wir leben, angesichts der Situation in unserem Land, angesichts der Situation in der Ukraine, angesichts der Situation in Syrien, angesichts der Situation in Gaza. Wie kann ich glauben? Der Glaube ist der Bodensatz unserer Hoffnung. Ein ganz kurzer Moment der Stille, vielleicht für dich diesen Satz zu beten. Jesus, lass mich den Bodensatz meiner Hoffnung sehen. Der Satz geht dann weiter, Hebräer 11. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Nichtzweifeln. Dieses Satz hat eine ganz schwierige Geschichte, dieser Vers hat eine ganz schwierige Geschichte, weil viele Menschen aufgrund dieses Satzes und auch aufgrund dieses Wortes gesagt haben, das bin ich nicht. Ich bin doch voller Zweifel. Ich kann doch nicht zweifeln. Der Zweifel gehört doch irgendwie zu meinem Glauben dazu. Wenn wir in andere Übersetzungen hineinschauen, dann sehen wir in der Elberfelder, die übersetzt zum Beispiel, Der Glaube ist ein Überzeugtsein von den Dingen, die man nicht sieht. Das, was dieses Wort an dieser Stelle meint, ist, es ist etwas passiert in unserem Leben. Und daher kommt unser Glaube. Es geht nicht darum, dass wir nicht zweifeln, sondern wir sind überzeugt worden aufgrund dessen, dass da etwas ist, was wir nicht nachvollziehen und nicht erklären können. Es ist was in unserem Leben gewesen, was uns überführt hat, wo wir sagen, okay, ich habe das gesehen und jetzt, das hat was mit mir gemacht. Und es war nicht etwas, sondern nicht weil da etwas war, sondern weil da Jesus war. Etwas ist passiert in meinem Leben, Jesus ist passiert in meinem Leben und deshalb bin ich überzeugt. Deshalb gibt es am Ende einen Bodensatz. In meinen Krisen hinein habe ich erlebt, ja, irgendwie, da ist Jesus da. Angesichts der Sätze, die ich gehört habe in meinem Leben, die mich verletzt haben, habe ich erlebt, da ist Jesus da. In der Krankheit, in der ich selbst gelebt habe oder in der ich Menschen begleitet habe, habe ich erlebt, da ist Jesus da. Es ist ein Überzeugtsein, weil da etwas gewesen ist. Und das ist mir deshalb so wichtig, weil damit deutlich wird, es geht nicht darum, dass ich so einen starken Glauben habe. Und jetzt muss ich mich mal zusammenreißen und endlich aufhören zu zweifeln. Sondern es geht darum, dass da etwas war in meinem Leben, was dazu geführt hat, dass ich heute noch einen Bodensatz habe. Ein Bodensatz der Hoffnung. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Ich bin nicht überzeugt worden. Ich habe Jesus nicht erlebt in meinem Leben. Dann lade ich dich ein, zu beten und zu sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Jesus, wenn das tatsächlich stimmt mit dir, dann zeig dich mir. Ich kann nicht Glauben aus mir heraus machen. Ich kann es nicht erzeugen. Ich kann mich eben nicht mal richtig zusammenreißen und mir Mühe geben. Sondern Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Wenn du gerade in einer Krise deines Lebens stehst und sagst, Jesus, ich glaube, ich sehe diesen Bodensatz nicht mehr. Dann lade ich dich ein, heute Morgen das Jesus zu sagen und zu sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir, ich muss dich wieder sehen. Du musst mir begegnen. Durch meine Geschwister um mich herum. Durch das, was ich lese in der Bibel. Durch das, was ich erlebe in meinem Alltag. Egal wie Jesus, aber ich muss dich wieder sehen. Mach's auf jeden Fall so, dass ich das kapiere. Der Glaube ist eine feste Überzeugung aufgrund dessen, dass etwas, dass wir überzeugt sind. Der Glaube ist der Bodensatz unserer Hoffnung, weil der etwas war, was uns überzeugt hat. Vielleicht ist es für dich heute Morgen dran, diesen Satz zu beten und sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Vielleicht sitzt du jetzt aber auch hier und denkst, ja, da ist vieles gewesen in meinem Leben. Es ist schon lange her. Aber da war was, das hat mich überzeugt. Und dann lade ich euch jetzt ein, dass wir gemeinsam etwas singen. Ich habe jetzt nach den ersten Liedern hier gedacht, das geht auf jeden Fall bei euch. Vielleicht kennt ihr dieses Taizé-Lied, meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Und dann lade ich dich ein, jetzt das mal nebeneinander zu halten. Vielleicht auch deine Hände bewusst einmal auszustrecken und auf der einen Seite diese feste Zuversicht, das, was war in deinem Leben, in deiner Hand zu halten und in der anderen Hand diese Krisen hineinzudenken, die du gerade in deinem Leben hast. Die Dinge, die dich ins Bodenlose stürzen lassen. Das, was dich verletzt in deinem Leben. Und das bewusst nebeneinander zu halten und dann gemeinsam zu singen, meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Da war etwas in meinem Leben und ich will das bewusst hineinsingen in diese Situation, die ich gerade habe. Lass uns gemeinsam singen, meine Hoffnung, meine Freude.
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht.
Jesus, ich bete heute Morgen, dass du uns zeigst, was dieser Bodensatz unserer Hoffnung ist. Und Jesus, ich bete heute Morgen, dass du hineinsprichst, so in unser Leben, dass wir dich hören können. Ich bete, Jesus, für meine Geschwister, die heute Morgen hier sitzen und die so viel Zweifel in ihrem Herzen tragen und die dich nicht sehen und nicht spüren und nicht erleben können in ihrem Leben. Und ich bete, Jesus, dass du uns so begegnest, dass du ihnen so begegnest, dass du sie überzeugst, dass ihr Glaube wieder wächst. Amen. Der Hebräerbrief endet an dieser Stelle nicht und das, was wir dann lesen in diesem ganzen Kapitel 11, was dann kommt, da steht, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, nicht nach Luther, aber nach Kai Günther, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von den Dingen, die man sieht, die man nicht sieht. Und dann steht da, durch diesen Glauben haben die Vorfahren, durch diesen Glauben hat der und der, durch diesen Glauben, das kommt dann in diesem nächsten Kapitel, in diesem Kapitel 11, kommt 18 Mal diese Formulierung, durch Glauben hat sie das und das getan. Durch Glauben hat er das und das getan. Und es wird deutlich, durch Glauben passiert etwas in dem Leben von diesen Menschen. Da kommen die ganzen großen Helden des Alten Testaments, Abraham und Mose und so weiter, wie sie alle heißen. Sie haben durch Glauben, weil sie diesen Bodensatz ihrer Hoffnung hatten, deshalb lebten sie anders. Und ich habe in der Vorbereitung ein Zitat gelesen in einem Kommentar, was ich euch mitbringen wollte. Da hat der Mann geschrieben, der Gläubige führt heute sein Leben in der Gewissheit einer anderen Wirklichkeit. Das bedeutet es, zu glauben. Es wird deutlich, der Glaube an sich ist nicht einfach nur ein kognitives Begreifen, ist nicht einfach nur eine Information, die ich abgespeichert habe, sondern weil dieser Bodensatz in meinem Leben ist, deshalb verändert sich mein Leben. Es macht einen Unterschied, dass da dieser Bodensatz ist. Der Gläubige führt sein Leben in der Gewissheit einer anderen Wirklichkeit. Ich weiß, da ist noch etwas anderes. Es ist eben ein Überzeugtsein von den Dingen, die man nicht sieht. Und weil das so ist, kommt dann diese lange Auflistung von den Menschen, die das alle erlebt haben in ihrem Leben. Es geht nicht um ein Nichtzweifeln. Nein, Zweifel gehört genau zu diesem Weg dazu. In meinem Leben ist es so, wenn ich Zweifel habe in meinem Glauben, dann mache ich ein bisschen was Paradoxes. Ich gucke nämlich in die Bibel, ob Römer 8, Vers 38 und 39 noch da drin steht. Römer 8, Vers 38 und 39 war für mich in meinem Leben ganz entscheidend. Da, einer der entscheidenden Bibelverse. Da steht nämlich drin in Römer 8, Vers 38 und 39, niemand und nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. So, Short Version davon. Ja? Niemand und nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Und wenn ich in meinem Leben Zweifel habe, mache ich es wirklich, dann schlage ich die Bibel auf und gucke, ob Römer 8, Vers 38 und 39 noch drinsteht. Überraschung, es steht immer noch da drin. Aber ich brauche das für mich und ich brauche das für mein Leben. Ich brauche das in meinem Zweifel, es wieder zu lesen. Ich bin großer Fan des Abendmahls. Ich lebe schon viele Jahre in Lebensgemeinschaften, jetzt auch wieder im Johanneum, in der wir einmal in der Woche miteinander Abendmahl feiern. Ich finde das so großartig. Dass eine Schwester oder ein Bruder neben mir steht und der mir sagt, Christi Leib ist für dich gegeben. Ich habe das nötig. Weil ich Zweifel habe und ich muss das, ich finde es großartig, wie Jesus sich das ausgedacht hat, dass wir das schmecken können und dass wir es nicht nur hören können, dass ich schmecken kann, okay, Jesus ist da und es führt dich. Und deswegen weiß ich, ich habe eine Gewissheit einer anderen Wirklichkeit. Da gibt es noch etwas anderes. Es gibt eine Jesus-Wirklichkeit in der Gewissheit dieser Jesus-Wirklichkeit. Und jetzt die spannende Frage, was ist diese Jesus-Wirklichkeit? Da können wir jetzt eine Predigtserie dazu machen, mache ich heute Morgen nicht mehr. Aber es gibt diese Wirklichkeit, eine andere Jesus-Wirklichkeit. Die ist zum Beispiel, ist für mich untrennbar mit der Jesus-Wirklichkeit verbunden, ist Gnade. Die Jesus-Wirklichkeit ist gnädig. Also, der Bodensatz meiner Hoffnung sagt, ich hoffe, ich lebe, ich weiß, ich glaube, dass da Gnade ist. Gnade für mich. Gnade für dich. Und es ist so großartig, weil das wirklich was verändert. Also, um an meine erste Predigt von vorhin anzuknüpfen, wenn das wirklich stimmt mit der Gnade, habt ihr euch mal überlegt, was das bedeutet, wenn das wirklich stimmt mit der Gnade? Wie verrückt das ist. Ich muss an eine Geschichte denken. Ich habe in einer Organisation gearbeitet mit 15 Freiwilligen, die jedes Jahr bei uns als FSJ mitgelebt haben in unserer Gemeinschaft. Und einer unserer FSJler hatte keinen Führerschein und ein anderer FSJler ist aber auf die Idee gekommen, meint, das ist so schwer ist es mit dem Autofahren ja nicht, ich lasse dir mal ein bisschen Auto fahren. Und dann sind die zurückgekommen, das hat eine ganze Weile ganz gut geklappt, und dann sind die zurückgekommen auf unseren Hof mit dem VW-Bus unserer Organisation, dem Ziffer in Baden. Und im allerletzten Moment, als es drauf ankam, hat dieser FSJler ohne Führerschein nicht ganz gewusst, wie das mit Gas und Bremse funktioniert. Und ist in den Zaun reingefahren. Und in die Mülltonnen. Und das gab so einen einigermaßen größeren Unfall. So. Und dann kam dieser FSJler völlig betröppelt auf einen Mitarbeiter zu. Und hat irgendwie versucht, das einigermaßen plausibel zu erklären, was da jetzt passiert ist. So, wisst ihr, was dieser Mitarbeiter gemacht hat? Der hat sich diesen FSJler geschnappt, hat gesagt, mitkommen. Ins Auto einsteigen. Hat er den einsteigen lassen und der Mitarbeiter ist mit dem weggefahren. Und dann sind die auf einen Parkplatz gefahren, der auch zum Ziffer den Baden gehört hat. Und hat gesagt, aussteigen, ans Steuer setzen. Und dann ist er mit diesem FSJler eine Stunde lang auf diesem Parkplatz Auto gefahren. Als wir zurückgekommen sind zu uns auf dem Hof, ist der FSJler ausgestiegen und hat den Mitarbeiter gefragt, war das jetzt irgend so ein pädagogisches Ding? Und der Mitarbeiter hat gesagt, nee, das war kein pädagogisches Ding. Das war jetzt so ein Jesus-Ding. Gnade, ihn nicht kaputt zu machen, ihn nicht fertig zu machen für diesen Fehler, den er begangen hat, sondern zu sagen, ich bin gnädig mit dir und ich gehe den Weg mit dir, der dir hilft in deinem Leben, der dir dient. Was bedeutet das für unser Leben, wenn wir gnädig sein könnten mit uns? Um ehrlich zu sein, das ist für mich die schwerste Übung. Mit anderen gnädig zu sein, da hat Jesus mich schon ganz schön weit. Aber mit mir selbst gnädig zu sein, eieiei. Aber wenn das tatsächlich stimmt, wenn diese andere Jesus-Wirklichkeit gilt, das ist gnädig. Was bedeutet das für mich? Leben in dieser Jesus-Wirklichkeit, die gerecht ist. Was bedeutet das, dass Jesus gerecht ist? Das heißt, dass wir uns einsetzen können in dieser Welt für Gerechtigkeit. Das heißt aber für mich auch, dass ich nicht um jeden Kleinkrieg kämpfen muss. Dass ich nicht jeden Krieg führen muss. Und ich weiß, hey, ist kein Problem. Jesus wird das einmal ordnen. Jesus wird das einmal richten. Er ist der Richter, nicht ich. Wie viele Kleinkriege führen wir uns untereinander in unseren Familien, in unseren Gemeinden, zwischen den Christen über alle möglichen Fragestellungen? Eine Wahnsinnsbotschaft im Neuen Testament von Jesus her ist, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und ich bin der Richter, ich bin gerecht. Was würde das bedeuten, wenn wir in dieser Jesus-Wirklichkeit leben? Dass Jesus der ist, der gerecht ist. Und ich nicht jeden Kleinkrieg führen muss. Diese Jesus-Wirklichkeit, in dieser Jesus-Wirklichkeit zu leben, die ewig ist. Ja, was bedeutet das, dass diese Perspektive Ewigkeit über unserem Leben steht? Stell dir mal vor, dieser ganze Reichtum, liebe Münchner, den wir haben, ist tatsächlich wie Sand. Ihr habt das vor uns gesungen, und dieser aller Reichtum ist wie Sand. Was heißt es, dass am Ende unseres Lebens einfach nichts mehr davon zählen wird? Es macht mich zu so einem großzügigen Menschen, weil ich denke, Herr Jesus, mach damit, was du willst. Ja? Ich kann dir fröhlich mein Geld geben, weil in Ewigkeit habe ich sowieso nichts mehr davon. Die paar Jahre hier, ob ich da jetzt 10.000 Euro oder 20.000 Euro auf dem Konto. Mir geht es gar nicht darum, dass wir unvernünftig sind. Ja, es ist auch klug, wichtig zu wirtschaften oder so. Aber wie großzügig kann ich sein, wenn es diese Ewigkeit gibt? Diesen Bodensatz der Hoffnung im Leben zu haben, heißt, dass wir leben können in der Jesus-Wirklichkeit. Durch Glaube, sagt der Hebräerbrief. Ein letztes Gebet am Ende dieser Predigt. Ein letzter Satz für dich zu beten. Jesus, zeig mir heute deine Wirklichkeit. Hilf mir, dass ich mit deinen Augen mein Leben angucken kann. Dass ich sehe, wie du mein Leben siehst. Jesus, zeig mir deine Wirklichkeit und nicht meine. Korrigiere mich. Kurze Zeit, kurzer Moment der Stille für diesen Satz. Jesus, zeig mir deine Wirklichkeit in meinem Leben. Was ist also dieser Glaube? Der Glaube ist der Bodensatz unserer Hoffnung. Der Glaube entsteht da, wo Jesus uns überzeugt und nicht da, wo wir uns zusammenreißen. Und der Glaube lässt uns in der Jesus-Wirklichkeit leben. Die Steine nehme ich nicht wieder mit zurück nach Wuppertal, sind aus der Isar. Ich lade dich ein, diesen Stein in deine Hosentasche zu stecken. Oder vielleicht nachher in deine Jackentasche, ist vielleicht sogar noch besser. Weil die wäscht man nicht so oft. Und in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, wenn du deine Hand in deine Jackentasche steckst und an diesen Stein kommst, dass du dann dran erinnert bist, ja, Glaube ist der Bodensatz unserer Hoffnung. Und ja, Glaube entsteht da, wo Jesus mich überzeugt hat, und dass du erinnert wirst an die Jesus-Wirklichkeit, die mit diesem Bodensatz verbunden ist. We have to change from doubters to believers. Aber im Gegensatz zu Jürgen Klopp müssen wir es nicht machen. Wir müssen uns nicht zusammenreißen, sondern Jesus wird uns überzeugen. Es ist gut, dass ihr Gemeinschaft habt hier, um miteinander unterwegs zu sein und uns immer wieder auszuhalten, da, wo unser Glaube nicht so groß sichtbar ist, sondern wo nur ein ganz kleines Krümel Bodensatz da ist. Amen.